Möchtest du beginnen und mit uns beten? Herr, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist. Du hast uns hierher gestellt, hierher gebracht. Du willst uns heute auch wieder beschenken mit deinem Wort. Herr, öffne du unsere Herzen, öffne du unsere Sinne, dass wir es verstehen können. Herr, du hast dein Wort geschenkt uns, dass es uns Kraft und Leben ist, dass es uns Wegweisung ist, dass es uns zeigt, wo es lang geht in unserem Leben. Und hilf du, dass wir wirklich dein Wort richtig verstehen, richtig hören können und uns aufnehmen und aber auch tun. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, auch heute wieder. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen. Schön, ich habe den Eindruck, der Saal ist so voll, platzt aus allen Nähten, aber ich finde es genial. Schön, dass ihr kommt und dass wir Gemeinschaft haben dürfen miteinander. Herzlich willkommen die im Nebenraum, die bei GoToMeeting sind. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, wir haben heute schon relativ viel über Krankheit, über Leid gehört. Ja, und dann mache ich gleich weiter. Gell? Aber ich denke, das, was wir jetzt hören werden, das ist nochmal etwas eine andere Sache. Und zwar geht es da eigentlich um zwei Skandale, die dort geschehen sind in Israel. Ich möchte das mal lesen, und zwar in Lukas Kapitel 5. Von den Versen 12 ab ja, bis 16 erst einmal. Lukas Kapitel 5, 12 bis 16. In einer der Städte war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als der Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder, das Gesicht auf den Boden und bat ihn flehentlich: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da berührte Jesus ihn mit seiner Hand und sagte: Ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem Geheilten, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, sagte er, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie es Mose geboten hat. Das soll ein Zeichen Gottes für sie sein. Doch die Nachricht von Jesus verbreitete sich umso mehr. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ja, das sind eigentlich nur ganz wenige Verse, die aber ziemlich vollgepackt sind mit Wahrheiten, mit Wort Gottes. Und das ist immer das Schöne bei der Bibel. Also sie macht nicht lange Worte. Es ist kein Roman, der über eine Kleinigkeit gleich 300 Seiten schreiben muss, sondern es ist in wenigen Versen oft das Wesentliche zusammengefasst. Und hier geht es nun um Krankenheilung. Jesus heilte die Kranken als, warum? Als ein Zeichen, dass er in der Autorität Gottes aufgetreten ist. Es war nicht nur irgendwas, ich heile halt mal, sondern er wollte damit zeigen, ich bin derjenige, der von Gott gesandt ist und ich bin gesandt, um euch das Heil zu bringen. Er lehrte seine Lehre und das war reines Gottes Wort. Und in manchen Punkten hat sie sich unterschieden von dem, was die Pharisäer gelehrt haben, von der jüdischen Tradition. Seine Reden waren nicht Betrachtungen über Gebote, sondern seine Rede hatte Kraft und Autorität. Und er befolgte immer genau das Gesetz Gottes. Aber die zusätzlichen Gebote, die die geistliche Elite in Israel aufstellte, die befolgte er bewusst nicht, einfach als Zeugnis gegen diese Gesetzeslehrer. Nun kam ein Mann zu ihm. Er hatte weit fortgeschrittenen Aussatz und war somit ein Todeskandidat. Ganz klar für in dieser Zeit. Und mit diesem körperlichen Leid kam natürlich auch das Seelische mit. Er war ausgeschlossen vom öffentlichen Leben in Israel. Er musste außerhalb, das heißt also in Israel auch in einem abgetrennten Stadtteil, im abgetrennten Bezirk wohnen. Er musste in der Isolation sein, ein elendes Leben führen und war von der Barmherzigkeit der Bevölkerung abhängig. Er konnte nicht mehr umarmt werden oder geküsst werden. Er hatte keinen Zugang zum Tempel. Er musste alleine leben und alleine sterben. Ja, das war die Situation damals. Und es war sicher nicht schön. Das war grausam für die Menschen, die dort diesen Aussatz hatten. Und Ja, Gott hat das so festgelegt, dass sie das mussten außerhalb der, vielleicht sogar der Stadt sein, wenn es ihnen keinen Bezirk gab. Diese Bestimmung, die lesen wir in 3. Mose 13, Vers 45. Der Aussätzige, an dem sich ein solches Mahl isst, muss zerrissene Kleidung tragen, sein Kopfhaar verwildern lassen und den Lippenbart verhüllen. Und er soll rufen, unrein, unrein. Das sind also diese Gebote von Mose, im 3. Mose, die da stehen. Es ist natürlich viel mehr noch, aber ich wollte jetzt nicht kapitellang diese Sachen vorlesen. Nur das, was mir jetzt am wichtigsten geworden ist. Eben, man sieht, dieser Mann war ausgestoßen. Er musste sogar eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und Abstand halten. Und das kommt uns ja sehr bekannt vor. Ist also keine neue Erfindung, sondern Gott selber hat das schon angeordnet. Und die ganzen Gebote, die Gott gegeben hat seinem Volk, die sollen ein Zeugnis auch sein für die umliegenden Völker, dass sie einen weisen, allmächtigen Gott haben. Und das dadurch, dass auch ein weises Volk ist. Und das können wir auch lesen, das habe ich jetzt nicht nur so behauptet, sondern im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 6, lesen wir auch das. So haltet sie und haltet danach, also die Gebote, haltet sie. Denn darin besteht eure Weisheit und Einsicht in den Augen der Völker. Wenn sie von diesen Ordnungen hören, werden sie sagen, was für ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Nation. Denn welche große Nation hat Götter, die ihr so nahe sind wie Jahwe, unser Gott? Wann immer wir zu ihm rufen, wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Vorschriften hätte, wie dieses Gesetz, das ich euch heute vorlege? Jawohl, dieses Gesetz, das damals gegeben wurde, war einmalig in der Welt und war wirklich zum Segen für die Menschen. Denn die Israelis, die sind deutlich älter geworden als der Rest der Welt, weil sie sich eben an Hygiene und so weiter gehalten haben. Also auch, ihr habt ja sicher schon viel gelesen über Händewaschen, Waschungen und so weiter, sich reinigen, diese ganzen Gebote. Also das hat dem Volk durchaus einen Vorteil gebracht. Aber jetzt haben wir einen Aussätzigen vor uns, der war infiziert. Und dieser Aussätzige war in sehr, sehr großer Not. Aber der Herr Jesus sieht ihn und er sieht ihn in seinem Elend. Er berührt ihn. Das ist interessant, weil er sich dann nämlich selber kultisch unrein gemacht hat. Es hieß, er darf niemand berühren, er darf nicht sowas bekommen. Aber was war das wohl für ein Gefühl für den Aussätzigen? Vielleicht nach Jahren das erste Mal wieder berührt zu werden. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet und was das für eine Liebestat Jesu war. Jesus sieht nämlich die Bedürfnisse, die wir Menschen haben und fühlt mit. Und das ist wunderbar. Jesus heilt ihn dann als Zeichen seiner Allmacht. Und das sind nicht nur, Allmacht ist nicht nur ein paar billige Worte, sondern es ist hier sogar ein ganz neues Leben. Und dann schickt ihn Jesus zu den Priestern, um seine Heilung zu bestätigen. Ja, die Priester, die mussten von diesem Mann schon Kenntnis haben. Denn sie waren ja eigentlich zuständig für die Beurteilung von Aussatz. Das steht ganz klar in der Bibel. Und damit auch für das Urteil, dass er aus der Bevölkerung verbannt werden muss. Und deshalb konnte er, der Priester, also auch nicht abstreiten, dass der Mann überhaupt Aussatz hatte. Denn das war vorher schriftlich festgelegt worden. Im Alten Testament lesen wir nämlich über dieses ganze Ritual, was bei der Heilung eines Aussätzigen vorgenommen werden muss. Und das sind gleich zwei Kapitel im 3. Buch Mose. Und diese behandeln die Reinigungszeremonie, die bei der Heilung von Aussatz durchgeführt werden musste. Und jetzt möchte ich euch mal etwas vorlesen aus diesem Buch vom Arnold Fuchtenbaum, Das Leben des Messias. Und zwar geht es mir deswegen darum, weil hier das so schön beschrieben ist, ich könnte auch selber Worte nehmen, aber ich finde es wichtig, dass wir auch das hören, beschrieben ist, wie aus der jüdischen Sicht das alles zu sehen ist. Ich lese dann über diesen Konflikt hier und möchte mal die wenigen Seiten lesen. Lepra wurde im mosaischen Gesetz in einer einzigartigen Weise behandelt. Diese Krankheit hatte immer den Anschein von göttlicher Bestrafung. Wenn Gott strafte, tat er dies oft durch Lepra. Eine der Möglichkeiten, durch Berühren eines lebendigen Körpers unrein zu werden, war, einen Leprakranken zu berühren. Doch nur ein Priester konnte jemand als aussätzig erklären. Ab dem Tage, da jemand aussätzig erklärt wurde, musste er seine Kleider zerreißen und ab diesem Tage in zerrissenen Kleidern herumlaufen. Er musste sein Gesicht von der Nase abwärts bedecken und immer, wenn ihm jemand entgegenkam, musste er mit den zwei Worten warnen. Eben nicht aussätzig, aussätzig, sondern er musste unrein, unrein rufen. Und jeder, der ihn berühren würde, wäre zeremoniell unrein. Wenn jemand als aussätzig erklärt worden war, wurde er aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Er lebte in einem abgesonderten Teil der Stadt, der nur für Aussätzige da war. Er durfte die Stiftshütte und den Tempelbezirk nicht betreten und konnte die geistlichen Segnungen nicht empfangen. Und dies alles trug den Anschein göttlichen Gerichts. Eben, er konnte auch nicht Vergebung empfangen, weil man musste ja im Tempel seine Tiere opfern und das war ihm auch verwehrt. Also es war wirklich eine ganz harte Sache. Es ist ganz wichtig, noch Folgendes zu bemerken. Seit dem Tag, da Mose die 5 Bücher fertiggestellt hatte, gab es keinen einzigen Bericht über irgendeinen Juden, der von Aussatz geheilt worden war. So was. Im Falle Miriams, das war es vor der Fertigstellung der 5 Bücher Mose. Sie wurde ja, weil sie ungehorsam war, für ein paar Tage aussätzig und nach 7 Tagen konnte sie dann wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft. Aber das war eben vorher. Das war die einzige Israelitin, die geheilt wurde. Und dann gab es den Naaman noch. Und da handelte es sich um einen Syrer, keinen Juden. Und so gab es von Mose bis Jesus keinen Bericht über eine solche Heilung. Nun schrieb Mose aber 2 lange Kapitel, interessanterweise im 3. Buch Mose, Kapitel 13 und 14, mit jeweils über 50 Versen, die davon sprechen, was zu tun ist, wenn jemand vom Aussatz geheilt würde. Ist doch hochinteressant, oder? Dass Gott sowas in sein Wort hineingeschrieben hat. Eigentlich war das ja sinnlos bis zu Jesu Zeit. Aber dann war es genau das, was die Menschen dann in Aufruhr gebracht hat. Wenn ein jüdischer Aussätziger zur Priesterschaft kam mit der Behauptung, vom Aussatz geheilt worden zu sein, musste er an dem Tage 2 Vögel opfern. Ein Vogel wurde getötet, der andere wurde ins Blut des ersten getaucht und freigelassen. Dann musste man 7 Tage den Fall untersuchen. Erstens, war derjenige wirklich aussätzig? Da nur ein Priester jemanden als aussätzig erklären konnte, musste es eine derartige Aufzeichnung geben. Also das war bekannt. Jeder Aussätzige war bekannt. Wenn die Antwort dann ja war, dass er geheilt wurde, wurde untersucht, ob er wirklich geheilt worden war. Wenn diese Antwort auch ja war, wurde als Drittes gefragt, wie die Umstände seiner Heilung waren, um zu prüfen, ob diese wirklich auch legitim waren. Waren alle Antworten ja, war der 8. Tag ein Tag voller Rituale mit 4 Opfern, ein Sündopfer, ein Opfer, an dem man vorbeigehen musste, ein Brandopfer oder ein Speisopfer. Das haben die alles müssen machen. Man nahm Blut vom Sündopfer und tupfte es an 3 Körperstellen des Betroffenen, an sein rechtes Ohr, seinen rechten Daumen und seine rechte große Zehe. Das Gleiche wurde mit dem Blut des 2. Opfers gemacht. Dann nahm man das Öl und strich es an dieselben Körperstellen. Danach wurde der Mann in der jüdischen Gemeinschaft wieder willkommen geheißen. Dann hatte er wieder die Freiheit, den Tempelbezirk zu betreten. Und diese Details stammen von Mose. Aber die Priester hatten sie nicht ein einziges Mal können praktizieren, denn es hatte seither nicht einen einzigen verzeichneten Fall gegeben. In den rabbinischen Schriften sind viele Behandlungsmöglichkeiten beschrieben, doch im Falle von Aussatz schweigen die rabbinischen Schriften vollständig. Auch wegen des Anscheins eines göttlichen Gerichts entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Lehre, dass ein jüdischer Aussätziger nie geheilt werden würde, es sei denn, der Messias würde kommen. Eine kurze Zeit bevor Jesus kam, hatten die Rabbiner die Wunder in 2 Kategorien eingeteilt. Also die waren da immer schon gut in solchen Dingen. In der ersten Kategorie waren die Wunder, die jeder vollbringen könnte, wenn Gott ihn dazu befähigte. Aber es gab eine zweite Kategorie von Wundern, die messianische Wunder genannt wurden. Wunder, die nur der Messias tun könnte. Es gab drei Wunder in dieser zweiten Kategorie. Wir werden im Verlauf der Ausführung eben dieses erste Wunder mal betrachten. Die Juden, die reagierten dann auch immer ganz anders auf das, was da geschehen ist. Das können wir auch in der Bibel feststellen. Als wenn er Wunder der ersten Kategorie getan hat, dann war das lang nicht so aufrührend. Und das erste Wunder aus der zweiten messianischen Kategorie war die Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Wenn wir diesen jüdischen Hintergrund kennen, können wir verstehen, warum Dinge so geschahen, wie sie geschahen. Eben deswegen wollte ich es vorlesen, weil als Otto-Normaldeutscher habe ich da wenig Ahnung davon, normalerweise, was in einer anderen, völlig anderen Kultur da geschieht und warum sie was machen. Es scheint für uns manchmal unverständlich, manchmal seltsam, warum das jetzt gerade so abgelaufen ist. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch den Hintergrund ein bisschen kennen. In Markus 1,40 und in Matthäus 8, Vers 2 heißt es einfach, dass der Mann aussätzig war. Aber Lukas als Arzt beschrieb immer mehr Details, wenn es um Heilungen ging. Zum Beispiel nehmen die anderen Evangelisten, als sie das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr beschreiben, den Begriff einer Nähnadel. Nur Lukas verwendet einen anderen Begriff, den einer Operationsnadel. Das ist typisch für Lukas. Er nimmt Bezug auf seinen Beruf. So lesen wir in Lukas 5,12, dass der Mann voller Aussatz war. Das bedeutet, dass der Aussatz voll entwickelt war und es würde nicht mehr lang dauern, bis dieser Mann sterben würde. In Markus 1,40 sagte der Mann, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er sagte nicht, kannst du mich heilen, denn diese Krankheit machte ihn auf Dauer unrein. In Lukas 4,13 berührte ihn Jesus. Das war ein Akt der Liebe, denn dies war das erste Mal, seit dem Mann aussätzig erklärt worden war, dass ihn jemand berührte. Denn ab dem Tag, da er aussätzig erklärt worden war, war er unberührbar. Aber Jesu Berührung heilte den Mann und das erste der drei messianischen Wunder war vollbracht. Schauen wir, was er in Lukas 5,14 sagte. Und er gebot ihm, dass er es niemandem sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er sandte den Mann zur Priesterschaft, um den Prozess aus eben 3. Mose 13 und 14 einzuleiten. Und den Grund lesen wir am Ende von Vers 14. Ihnen zum Zeugnis. Ihnen, das bedeutet den jüdischen Führer. Er möchte, dass sie seinen Anspruch ernst nehmen, eben Messias zu sein. So ging der Mann zur Priesterschaft und teilte mit, dass er ein geheilter Aussätziger sei und wolle, dass sie die beiden Vögel opfern. Für die nächsten 7 Tage würde der Fall in den folgenden 3 Aspekten genau untersucht werden. Erstens, war er wirklich aussätzig? Zweitens, wenn ja, wurde er wirklich geheilt? Und drittens, das Wichtigste, war es ein Mann namens Jesus von Nazareth, der ihn geheilt hatte? In der jüdischen Gesellschaft beanspruchte jeder für sich, der einen jüdischen Aussätzigen heilte, automatisch der Messias zu sein. Also es war verknüpft. Da kommt hin zu den Priestern und dann musste schon klingeln und sagen, da war wohl Messias im Spiel. Noch einmal, mit dem, was wir jetzt wissen, können wir besser verstehen, was passierte. Gemäß Lukas 5,16 zog sich Jesus in die Wüste zurück, um zu beten. Und er betete für das, was jetzt als nächstes geschehen würde. Das war mal ein Auszug aus diesem Buch. Ich fand es sehr, sehr interessant. Und ja, jetzt schickte der Herr Jesus diesen geheilten Aussätzigen zu den hohen Priester. Und das muss für die Priester wohl ein Schock gewesen sein. Ausgerechnet dieser Jesus von Nazareth. Der Herr hat das sicher so bestimmt, um den Pharisäern wirklich deutlich zu machen, was geschehen war. Ich bin sicher, dass die Priester vielleicht schon von dort her sehr genau wussten, dass dieser Mann ein Mann Gottes war. Sonst wäre so etwas in Israel nicht geschehen. Jetzt hätte Jesus natürlich die Möglichkeit gehabt, ganz groß rauszukommen. Das Volk strömte zu ihm. Er brauchte sich nur noch etwas mehr darzustellen, vielleicht irgendwie schon der Show machen und dann wäre er der absolute König gewesen. Aber was tut Jesus? Er zieht sich zum Gebet zurück, heißt's. Die Gemeinschaft mit seinem Vater war ihm wichtiger als der Ruhm der Bevölkerung. Wie würden wir denn handeln, wenn wir das so erleben würden? Welchen Stellenwert hätte für uns das Gebet? Es ist uns bewusst, dass wir einen allmächtigen Gott haben. Gott ist souverän und wir können ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Aber wir dürfen wissen, dass er uns liebt und dass er für uns sorgt. Wahrscheinlich können wir erst in der Ewigkeit dann erkennen, wie der Herr uns hier auf Erden geführt und bewahrt hat. Da bin ich auch sicher, dass wir so vieles gar nicht mitbekommen, was hier läuft auf dieser Erde. Die Pharisäer in Israel waren jetzt alarmiert. Sie mussten diesen Jesus kennenlernen, um zu beurteilen zu können, was er tat und in welchem Namen er das tat. Deshalb waren sie jetzt auch beim nächsten Anlass dabei. Und jetzt geht es einfach weiter in Lukas 5, 17. Also die Priester hatten diese Aufgabe. Sie mussten, wenn so etwas vorgefallen war, hingehen zu diesem sozusagen Messias, der sich als Messias bezeichnet hatte, oder diesem Wunderheiler, und mussten ihn beobachten. Das erste Mal, also jetzt lesen wir danach vom ersten Mal, dann mussten sie hingehen, das war gesandt vom obersten Priesterschaft, vom Sanhedrin, deswegen, ja, lesen wir nachher das auch durch, waren sie gekommen und sie durften nichts sagen, sie durften nichts fragen, sie mussten nur zuhören und zuschauen und sich ihr Urteil bilden. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, der war dann das, dass sie wieder hingehen mussten, das nächste Mal, und Fragen stellen durften und so weiter. Aber deswegen möchte ich jetzt einfach mal das lesen in Lukas 5 ab Vers 17. Eines Tages, als Jesus wieder lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas, aus Judäa und Jerusalem gekommen und die Kraft des Herrn drängte Jesus zu heilen. Da brachten einige Männer auf einer Matte einen Gelähmten herbei. Sie wollten ihn ins Haus hineintragen und vor Jesus hinlegen. Weil sie aber wegen des Gedränges der Leute keinen Weg fanden, wie sie ihn hineinbringen sollten, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn auf seiner Matte durch die Ziegel hinunter, mitten unter sie, genau vor Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Die Gesetzeslehrer und Pharisäer fragten sich empört, also sie dachten sich empört, könnte man fast sagen, was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Und Jesus wusste, was sie dachten und fragte sie, was macht ihr euch da für Gedanken? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Doch ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann wandte er sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, nahm vor aller Augen die Matte, auf die er gelegen hatte, und ging nach Hause. Dabei pries er Gott unaufhörlich. Alle gerieten außer sich, lobten Gott und sagten voller Furcht, Unglaubliches haben wir heute gesehen. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Also nenne ich jetzt mal diesen zweiten Skandal, der geschehen ist, weil das diese Pharisäer und Schriftgelehrten sehr in Aufruhr gebracht hat. Das war ja wirklich ein Aufreger, könnte man heute sagen, dazu. Jesus lehrte. Sie waren in dem Raum. Die Pharisäer saßen dabei. Sie hatten ja die Aufgabe, die Aussagen dieses Lehrers anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Sie mussten ja schließlich auch wissen, welche Lehren im Volk verbreitet wurden. Und Jesus stand also jetzt unter Beobachtung und seine Taten wurden argwöhnisch geprüft. Jesus lässt sich aber durch diese Anwesenheit der Pharisäer nicht davon abhalten, so zu handeln, wie es der Vater ihm gesagt hat. Wir lesen ja gerade, dass die Kraft des Herrn ihn dazu gedrängt hat, zu heilen. Und nun entwickelt sich eine fast unglaubliche Geschichte. Wir lesen, dass einige Freunde des Gelähmten ihren Freund so liebten, dass sie alles, was nur irgend möglich war, versuchten, um ihren Freund zur Heilung zu verhelfen. Dieser Gelähmte hatte Jesus wahrscheinlich noch nie gesehen, denn er konnte ja nicht auf die Straße gehen und Jesus anschauen. Aber die Freunde, die hatten die unbedingte Gewissheit, dass Jesus ihn gerade heilen würde. Und jetzt vergibt Jesus Sünde noch bevor er am Kreuz für die Sünder gestorben war. Das kann er aber, weil die Vergebung durch das Opfer Jesu für immer gilt, auch rückwirkend. Also das ist für uns vielleicht nicht begreifbar, aber wenn Jesus ewig ist und vor Grundlegung der Welt alles schon im Plan war, dann ist es sicher so, dass es kein Problem für ihn ist, auch vorher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Im Alten Testament mussten für die Vergebung der Sünden viele Opfer gebracht werden und Blut musste fließen. Ich lese nur ganz wenige Verse im 3. Mose. Wenn irgendjemand aus dem Volk unabsichtlich sündigt, indem er etwas von dem tut, was Jahwe verboten hat, wird er schuldig. Sobald ihm seine Schuld bewusst wird, soll eine fehlerfreie Ziege als Opfergabe für seine Sünden bringen, ein weibliches Tier. Er soll seine Hand fest auf den Kopf des Sündopfers legen und es dort schlachten, wo man das Brandopfer schlachtet. Der Priester streiche dann mit dem Finger etwas von dem Blut an die Hörner des Brandopferaltars und gieße den Rest am Fuß des Altars aus. Alles Fett soll er abtrennen, wie das auch beim Freudenopfer geschieht. Der Priester lasse es auf dem Altar in Rauch aufgehen, als einen Geruch, der Jahwe erfreut. So erwirke der Priester ihm Sühne und es wird ihm vergeben werden. Also es war wirklich etwas ganz Handfestes, was die Leute damals machen mussten. Blut musste wirklich fließen. Der Priester hat das Tier nicht getötet, sondern der Schuldige, also der Sünder, derjenige, der das gebracht hat zum Opfer. Und das muss schon hart gewesen sein. Also ich kann mir das bei mir selber nicht vorstellen, aber einfach nur zum Verstehen, was es bedeutet. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist was ganz, ganz, man ist überrascht, man ist vielleicht sogar entsetzt als Pharisäer, dass es sowas geben kann. Ja, Jesus hat hier zuerst die Sünde vergeben, bevor er geheilt hat. Jesus hat das nicht immer getan, hat nicht immer, also wenn wir die anderen Heilungen lesen im Wort Gottes, dass er zuerst gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat geheilt, hat wieder mehrere andere gute Sachen gemacht, aber dass er gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben, das kommt nicht jedes Mal vor. Aber wieso hat er es dieses Mal getan? Ich glaube nicht, dass er ein bisschen Show machen wollte vor den Pharisäern, oder dass er sie provozieren wollte oder sonst irgendwas. Nee, das hat Jesus nicht nötig und hat es auch nie getan. Er hat es deswegen getan, weil er diesen Menschen gesehen hat. Es ging ihm persönlich nur um diesen Gelähmten. Jesus sieht nämlich ins Herz. Und er sieht nicht nur die Verlorenheit des Körpers, sondern auch die Verlorenheit der Seele. Diese Verlorenheit, die angehäuften Sünden, die haben dem Kranken nämlich zu schaffen gemacht. Er ließ sich zwar zu Jesus bringen, um geheilt zu werden, aber in dieser Gegenwart Jesu wurde ihm sicher seine ganze sündige Natur bewusst. In der Gegenwart Gottes und in seinem Licht, da kann eben nichts verborgen bleiben. Und diesem Gelähmten ging es dann sicher auch so. Wir haben ja mehrere Geschichten im Wort Gottes, dass Menschen gesagt haben, wehe mir, ich vergehe. Elia, Mose, als er dann beim Dornbusch war, zieh deine Schuhe aus, ist heiliger Boden. Petrus sagte dann, als er von dem Fischzug zurückkam und diese enorme Zahl Fische gefangen hat, dass sie fast sanken, das haben wir ja schon gelesen, kniete er nieder und sagte zu Jesus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also diese Sündenerkenntnis, die kommt automatisch in dem Licht Gottes, im Licht Jesu. Denn er scheint hinein und da kann Sündiges nicht bestehen. Und deswegen hat Jesus das mit diesem Mann gemacht. Er hat gemerkt, dieser Mann leidet darunter. Ich vergehe, was soll ich? Ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine Liebe muss dahinter sein? Und wie großartig ist das? Niemand kann in seiner sündigen Natur in die Nähe Gottes treten. Und deswegen hat Jesus das so gemacht. Was nützt es aber auch, wenn er geheilt wird und danach wieder nach ein paar Jahren stirbt? Ist ja auch relativ sinnlos. Diese paar Jahre mehr, gut, schön, aber vielleicht nicht gerade so prickelnd, wenn man das Ende sieht. Und deswegen dieses Deine Sünden sind dir vergeben, ein Wahnsinnswort, etwas Enormes. Jesus heilt nun diesen Mann und das ist ein Zeichen wieder seiner Allmacht. Und die dürfen alle sehen. Und das ist auch das Zeugnis für die Schriftgelehrten in dem Moment. Der Gelähmte ist ein neuer Mensch geworden und das nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wen der Herr frei macht, der ist ganz frei. Und jetzt kann er seine Matte nach Hause tragen und ein neues Leben beginnen. Wie wunderbar, was hat Jesus da getan? Lukas 5,26, alle gerieten außer sich, lobten Gott und sagten voller Furcht, Unglaubliches haben wir heute gesehen. Ja, also es war wirklich extrem beeindruckend für die Menschen, die dort dabei waren. Eben wenn Gott eingreift, dann kann das nicht verborgen bleiben. Und wenn er eingreift, dann dient es immer zu seiner Ehre und zur Ehre seines Vaters natürlich.